Was bedeutet der Begriff und das Gesetz der Residenzpflicht für die Asylbewerber?
Also der Begriff meint eigentlich zweierlei. Also einmal meint er eigentlich eine Wohnsitzauflage, rein juristisch. Aber politisch ist der Begriff inzwischen, wird er auch benutzt für eine räumliche Beschränkung, der die Flüchtlinge unterliegen. Und das heißt, sie dürfen, wenn sie nach Deutschland kommen, werden sie mit einem computergesteuerten Verteilsystem auf dem Bundesland verteilt und von da aus dann in Landkreise, wo sie untergebracht werden. Und diesen Landkreis dürfen sie für die Dauer des Verfahrens nicht verlassen. Manche Leute leben 15, 16 Jahre in diesem Duldungsstatus. In dieser Zeit gilt weiter diese Residenzpflicht. Es sei denn, sie stellen einen Antrag bei der Ausländerbehörde. Dann müssen sie aber den Grund angeben und Adressen angeben und Einladungen vorweisen. Das heißt, sie müssen den Grund auch belegen. Wenn sie das nicht tun, also wenn sie keinen Antrag stellen und so reisen oder der Antrag wird abgelehnt und sie reisen trotzdem, dann laufen sie Gefahr, eben erwischt zu werden und dann eine Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld belegt. Und beim zweiten Verstoß ist es dann schon eine Straftat und das kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet werden.
Vielleicht können Sie ein, zwei Beispiele aufzeigen, an denen man ein bisschen nachvollziehen kann, wie restriktiv diese Gesetze eigentlich sind.
Also ein Beispiel ist, Plauen war zum Beispiel, liegt in Sachsen und war lange kreisfreie Stadt. Das ist inzwischen nicht mehr, aber solange es kreisfreie Stadt war, bedeutete das, dass sobald Menschen, die halt fremdländisch aussehen und man annehmen konnte, das könnten Asylbewerber sein, sobald die zum Beispiel im Bahnhof in den Zug gestiegen sind, haben sie sich schon fast strafbar gemacht. Also dann wurden sie kontrolliert, weil klar war, sie wollen die Stadt verlassen. Und wenn sie dann keine Verlassenserlaubnis hatten, haben sie eine Anzeige bekommen. Landläufiger Handhabung ist man dann schon vorbestraft. Und dann geht die Spirale rauf. Je öfter man erwischt wird, desto eher läuft man Gefahr, halt dann letztendlich eine Haftstrafe zu bekommen.
Und diese Vorstrafe disqualifiziert dann diese Menschen eigentlich auch für ein Bleiberecht?
Es gibt Gerichte, die verurteilen schon beim ersten Mal zu 90 Tagessätzen. Und dann ist man aus der Bleiberechtsregelung raus. Und zwar nicht nur die Person, die verurteilt wurde, sondern wenn es ein Familienmitglied ist, dann betrifft das die ganze Familie.
Den Fall angenommen, die Leute gehen immer wieder zur Behörde und holen sich ganz regelgemäß ihre Einwilligung ein. Wie sind die Kriterien dafür, dass die Erlaubnis erteilt wird? Wie klar ist es gesetzlich strukturiert? Wie viel Willkür kann dabei sein? Wie funktioniert die behördliche Praxis von Bundesland zu Bundesland?
Die Praxis ist sehr unterschiedlich. Also einmal ist es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, was es an Vorgaben gibt. Also es gibt ja so Ausführungsbestimmungen von den Innenministerium, wo sie den Ausländerbehörden sagen, wie sie bestimmte Sachen zu interpretieren haben. Die sind schon mal sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es in Niedersachsen eine Anweisung, dass grundsätzlich keine Verlassenserlaubnis zu erteilen ist für den Besuch von politischen Veranstaltungen. Das wird in vielen anderen Bundesländern oder Landkreisen dann von Ausländerbehörden auch so gehandhabt, aber Niedersachsen ist das Einzige, wo das in der Anweisung steht. Manche Bundesländer geben gar keine Vorgaben, dann ist es der Ausländerbehörde überlassen. Und darüber hinaus ist es halt so, dass die Ausländerbehörden eigentlich, also nach der neuesten Gesetzesregelung, sehr, sehr großen Spielraum haben, über diese beiden Sachlagen hinaus halt Verlassenserlaubnisse zu erteilen und da wird dann die Willkür sehr, sehr groß. Also es gibt Ausländerbehörden, die handhaben das zum Beispiel so, dass sie sagen, 2 Wochen im Monat kann jemand fahren zu besuchen. Andere Ausländerbehörden sagen, sie geben grundsätzlich nur eine Verlassenserlaubnis für einen Tag, was zum Beispiel ganz problematisch ist, wenn man Verwandte, die weiter weg wohnen, besuchen möchte. Es ist für die Antragsteller völlig undurchsichtig. Sie fühlen sich da auch sehr, also zwangsläufig sehr ausgeliefert und es gibt immer wieder die Bemerkung von Leuten, die in Beratungsstellen arbeiten, dass sie sagen, sie haben den Eindruck, das geht nach Nase. Also schlicht nach Sympathie oder nach Einschätzung vom Wohlverhalten der Antragsteller.
Sie haben bei der Arbeit in Ihrem Buch mit vielen unter diesen Bedingungen lebenden Menschen gesprochen. Was war Ihr Eindruck? Wie kommen die damit klar, dass denen die fundamentalsten Rechte entzogen werden? Wie ist so die Lebenssituation dieser Menschen?
Also man muss sehen, dass diese sogenannte Residenzpflicht zu einem Paket von Maßnahmen gehört. Dazu gehört einmal die Zwangsunterbringung in Sammellagern, zum anderen das Arbeitsverbot und die reduzierte Sozialhilfe und als letzter Baustein eben diese Aufenthaltsbeschränkung, die räumliche, diese sogenannte Residenzpflicht. Man muss sich das so vorstellen, dass die Leute nicht reisen können, sie dürfen nicht keiner Arbeit nachgehen und sitzen auf engstem Raum in den Heimen. Also man muss dazu wissen, dass nach dem Asylverfahrensgesetz halt jeder Asylbewerber Anspruch auf 6 Quadratmeter hat, beziehungsweise in Baden-Württemberg sind es sogar nur 4 Quadratmeter, also auch auf sehr, sehr beengtem Raum leben. Das heißt, diese gesamte Situation, das ist das, was alle Flüchtlinge sagen, ist, wenn man sich an die Vorgaben hält, an die gesetzlichen, wird man verrückt.
Und dabei ist Deutschland doch das einzige Land in Europa, das solche Vorgaben überhaupt gibt, oder?
Grundsätzlich ist es so, dass kein einziges Land in der EU eine solche Restriktion anordnen würde, allein schon, weil der bürokratische Aufwand so absurd ist. Aber diese absurde bürokratische Drangsalierung von Flüchtlingen, die gibt es tatsächlich nur in Deutschland.
In Ihrem Buch thematisieren Sie auch, was die restriktive Behandlung der Flüchtlinge für uns alle bedeutet und auch für andere Minderheiten bedeutet, und beschreiben Sie als eine Art Härtetest für die Demokratie.
Also ich denke, zum einen ist es grundsätzlich ganz problematisch für alle, die in der Bundesrepublik leben, dass es möglich ist, dass einer Gruppe von Menschen grundlegende Freiheitsrechte verwehrt werden. Ich denke, die Geschichte hat gezeigt, wenn eine Praxis erst einmal für eine Gruppe eingeführt wurde, dann wird sie auch auf andere Gruppen ausgedehnt.
Es ist also nicht nur ratsam, für die Weltverbesserer unter uns die Petition zu unterschreiben, sondern auch für all die Egoisten.
Ich denke, Solidarität ist in dem Fall auch wirklich aus Eigennutz angebracht, weil also diese einmal eingeführte Praxis in der Gesellschaft auch auf andere Gruppen übertragen werden kann. Das andere ist, dass diese Handhabung Menschen stigmatisiert und zu Menschen zweiter Klasse macht und damit die Integrationsbereitschaft generell der deutschen Bevölkerung sehr stark beeinträchtigt. Also vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, in den neuen Bundesländern, die wenig Migrationserfahrung haben und wenig Zuwanderung haben, ist die Erfahrung, die die Bevölkerung mit Fremden macht, halt die, sie werden von der Polizei kontrolliert, sie sind Menschen zweiter Klasse und müssen erstmal Anträge stellen, wenn sie irgendwo auf Klassenfahrt mitfahren wollen. Und dazu kommt eben, dass es ein Gutscheinsystem gibt, das heißt, es immer noch die meisten Flüchtlinge keine Sozialhilfe in bar ausbezahlt bekommen, sondern mit Gutscheinen einkaufen gehen müssen. Und diese verschiedenen kleinen Stigmatisierungssignale fördern natürlich Rassismus und sie fördern das Gefühl, dass es eben Menschen zweiter Klasse gibt, die weniger Rechte haben.